Am vorletzten Sonntag haben wir uns in der Predigt mit einem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium beschäftigt. Dort wird berichtet, wie Jesus sein öffentliches Wirken in dieser Welt beginnt. Er ruft Menschen auf, umzukehren, ihr Leben auszurichten an ihm und an seiner Botschaft. Mit meinem Kommen ist etwas grundlegend Neues passiert in dieser Welt. Sagt Jesus, wer mich begegnet, wer mich sieht, der begegnet Gott, dem Vater. Manche kennen das vielleicht unter uns, wenn sie besonders glücklich sind, sagen manche Menschen, das ist der Himmel auf Erden. Oder im Stadion früher, als sie noch voll waren, kam dann so ein Tag, so wunderschön wie heute, so ein Tag, der dürfte nie vergehen. Das ist der Himmel auf Erden. Jesus sagt, wenn ihr euch mir anvertraut, wenn ihr mit mir verbunden seid, ist das ein Stück Himmel auf dieser Erde. Noch unter den Begrenzungen dieser Welt, jawohl. Den Himmel in seiner ganzen Fülle, den wird es erst in der neuen Welt geben, die Gott versprochen hat. Aber ein Stück Himmel bereits jetzt auf Erden. Im vierten Kapitel des Matthäusevangeliums erfahren wir, wie Menschen auf diesen Ruf Jesu in die Nachfolge zu reagieren. Noch einmal lesen wir aus Matthäusevangelium Kapitel 4 von Vers 17 an. Von da an begann Jesus zu verkünden, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Und als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See. Sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen, kommt her, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Und als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus. Jesus macht den Ruf zur Umkehr, tut Buße, kehrt um. Er macht ihn konkret, indem er Menschen zu sich in seine Nachfolge ruft. Christsein bedeutet nicht in erster Linie, einer bestimmten Lehre anzuhängen, eine Philosophie gegen eine andere auszutauschen, die jetzt eben Christentum heißt, bestimmte Glaubenssätze auswendig zu wissen. Es heißt, in einer Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Der erste Schritt in diese Beziehung, ich öffne ihm mein Leben. Du sollst mein Herr sein. Ich will mein Leben nach deinem Wort gestalten. Und dann geht es von diesem Start aus Schritt für Schritt weiter. Und diesen weiteren Weg, den beschreibt Jesus hier mit den Worten, ich will oder ich werde euch zu Menschenfischern machen. Jesus erwartet nicht, dass wir nach dem ersten Schritt uns sofort aufschwingen zu großen Leistungen und geistliche Aktionspläne entwickeln. Zuallererst kommt es ihm darauf an, dass wir in seiner Nähe sind. Dass sein Leben, seine Kraft durch uns fließen kann. Er will etwas aus uns machen. Für Jesus ist unsere Beziehung zu ihm wichtiger als zahllose Aktivitäten für ihn. Warum legt er so viel Wert darauf? Wir werden schlicht und einfach keine glaubwürdigen Menschenfischer bzw. Zeugen für ihn sein, wenn wir nicht selber erfahren haben und immer wieder erfahren, wie er heilt, wie er vergibt, wie er unser Leben verändert und erneuert. Nur was wir selbst erlebt haben, das können wir auch an andere weitergeben. Charles de Foucault war Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts ein Offizier in der französischen Armee. Er entstammte einer begüterten Aristokratenfamilie. Als jugendlicher, junger Erwachsener entwickelte Foucault sich immer mehr zu einem Lebemann, einem Playboy, der vornehmlich an Annehmlichkeiten und Genuss interessiert schien. Ein Offizierskamerad schildert ihn so: Wer Foucault nicht in seinem Zimmer gesehen hat, im tressenbesetzten Pyjama aus weißem Flanell, behaglich ausgestreckt in einem bequemen Sessel, während er von einer Gänseleberpastete kostet, zu der er einen ausgezeichneten Champagner trinkt, der hat keine Ahnung davon, was es heißt, ein Lebemann sein. Das Leben zu genießen in allervollsten Zügen. Feiern, Partys, im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Interesses stehen. Foucault brauchte das wie ein Drogenabhängiger die Droge. Und trotzdem wird er innerlich im Laufe der Jahre, je länger sich das hinzieht, immer unglücklicher. Nach außen ein Luxus, den wir uns nicht vorstellen können, und nach innen immer depressiver und niedergeschlagener. Je mehr er sich als Gegenmittel in diese nutzlosen, verschwenderischen Partys hineinsteigt, desto nutzloser erscheint ihm auch sein Leben. Wozu bin ich überhaupt noch da? Und während er nach außen noch mitspielt, wächst in ihm ganz tief drinnen eine übermächtige Sehnsucht nach einem sinnerfüllten Leben. Und eines Tages kommt er an den Punkt, wo er, der mit Religion längst abgeschlossen hatte, anfängt zu beten: Gott, wenn es dich gibt, wenn es dich gibt, dann lass mich dich doch erkennen. Und er erlebt auf dieses Gebet hin eine Umkehr, eine Neuorientierung, die sein ganzes Leben nach und nach völlig umkrempelt. Es fängt an mit einer gründlichen Beichte. Mit einer bedingungslosen Kapitulation vor Gott. Und danach erfährt er im Laufe der Jahre eine Berufung, einen Lebensauftrag von Jesus, dessen geistliche Spuren weit über sein eigenes Leben hinausreichen. Genau genommen reichen die geistlichen Spuren von Charles de Foucault bis heute. Er starb 1916 in der Sahara-Wüste. Aber es gibt bis heute Menschen, die entscheidende geistliche Impulse für ihr Leben bekommen haben und bekommen durch das Vorbild von Charles de Foucault. Wer vertraut ist mit den kleinen Brüdern, den kleinen Schwestern Jesu, einer ordensartigen Verbindung, die es bis heute gibt, das geht zurück auf die Initiative von Charles de Foucault. Und seine eigenen Erfahrungen, die hat er mal zusammengefasst mit folgenden Worten: Unser Herz braucht die Stille, die Sammlung, wo der vertraute Umgang mit Gott Gestalt annimmt. Wenn unser innerliches Leben gleich Null ist, dann helfen kein Eifer, keine guten Absichten, kein noch so großes Maß an Arbeit und Einsatz, dann sind die Früchte gleich Null. dann möchte man den anderen Heiligkeit bringen und kann es nicht, weil man selber keine besitzt. Man kann nur geben, was man selber besitzt. Nur was wir selbst erlebt haben, können wir auch anderen weitergeben. Es ist ein Unterschied, ob ich in der Bibel gelesen oder irgendwo gehört habe, dass Jesus Sünden vergeben kann, oder ob ich selber erfahren habe, was das für Kraft auslöst, was das an Hoffnung, an Perspektive neu freisetzen kann, wenn mir jemand zuspricht, im Namen Jesu, deine Sünde ist vergeben. Das ist das, was in Charles de Foucault eine Revolution ausgelöst hat in seinem Leben. Was ihn auf eine völlig neue Spur gebracht hat. Nur wenn ich selber in dieser Verbindung mit Jesus lebe, dann werde ich anderen Menschen vermitteln können, was das ist. Mutter Teresa hat einmal gesagt, je mehr wir in der Stille empfangen, desto mehr können wir in unserem täglichen Leben geben. Das Wesentliche ist nicht, was wir sagen, sondern was Gott uns und durch uns sagen will. Alle unsere Worte, menschliche Worte, werden nutzlos sein, wenn sie nicht von innen kommen, aus dem Leben mit Jesus in der Stille. So Mutter Teresa. Jesus ruft uns, und das wird hier in diesem Abschnitt deutlich, er ruft uns in seine Nähe. Folgt mir. Was dann kommt, mache ich mit euch, an euch, durch euch. Folgt mir. Jesus ruft uns in seine Nähe, weil wir bei ihm die Wahrheit finden, die uns frei macht, die uns aufatmen lässt. Im Johannesevangelium sagt er frei umschrieben, wenn ihr bei mir bleibt, in Verbindung mit mir, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was hilft es mir denn, wenn andere Menschen mir nach dem Mund reden? Wenn ich sie mal nach ihrer Einschätzung von mir frage und sie mir Honig um den Mund schmieren. Was nützt mir das, wenn es nicht die Wahrheit ist? Wenn sie das vielleicht nur sagen, um sich bei mir einzuschmeicheln? Oder aber auf der anderen Seite, was nützt es, wenn mir jemand permanent nur meine Schwächen und mein Versagen breittritt? Was mir weiterhilft, ist, dass mir jemand ganz ehrlich sagt, wie es mit mir aussieht und was es eine Hoffnung für mich gibt. Und genau das ist es, was ich bei Jesus finde. Er sagt mir die Wahrheit. Und er sagt sie mir so, dass ich sie annehmen kann. Jesus redet nichts schön in meinem Leben, aber er bauscht auch nichts auf und er verlängert es nicht bis ins Unendliche. Und die Grundwahrheit über mein Leben ist, ich bin von Gott, vom Vater geliebt. Und darum gibt es Hoffnung. Und selbst da, wo andere Menschen oder manchmal in manchen Situationen vielleicht sogar ich selbst mich abgeschrieben haben, es gibt Hoffnung. Gott nagelt mich nicht fest auf das, was gewesen ist. Erneuerung ist möglich. Ich darf mit all dem, was mich belastet, wo ich schuldig geworden bin, was mir Not macht, wo ich nicht mehr weiter weiß, darf mit all dem zum Vater kommen. In seiner Barmherzigkeit hält er mir die Tür weit offen. Er will vergeben, heilen, verändern, erneuern. Das ist die befreiende Wahrheit. Und wo Gott Zugang bekommt zu unserem Leben, wo sein Heiliger Geist Einfluss gewinnt, da werden Veränderungen möglich. Veränderungen, die wir uns manchmal gar nicht vorstellen konnten. Eine sehr tiefreichende Erfahrung in dieser Hinsicht schilderte der frühere Sekretär der Gesellschaft Atheisten in Kenia vor wenigen Wochen Ende Mai. Eine Woche nach Pfingsten teilte der ehemalige Sekretär dem Präsidenten des atheistischen Verbandes in Kenia mit: Ich lege mein Amt als Sekretär unserer Vereinigung nieder. Am Samstagabend, 29. Mai, veröffentlichte der Präsident diese Presseerklärung. Zu meinem Bedauern informierte mich der Sekretär der Gesellschaft Atheisten in Kenia, Mr. Seth Mahiga, dass er die Entscheidung getroffen habe, von seinem Amt als Sekretär unserer Gesellschaft zurückzutreten. Der Grund für seinen Rückzug ist, dass er Jesus Christus gefunden hat und nicht länger daran interessiert ist, Atheismus in Kenia zu fördern. Tags drauf, am Sonntag, 30. Mai, heute vor 5 Wochen, erzählt der ehemalige Atheist selbst in einem Gottesdienst in Nairobi, dass er sich durch Schwierigkeiten in seinem Leben durchkämpfen musste und dadurch Jesus begegnete. Offenbar fand er im Atheismus nicht die Hilfe für die Schwierigkeiten, die er gebraucht oder sich gewünscht hatte. Und am Ende seines kurzen Zeugnisses im Gottesdienst sagte er: Ich bin sehr froh, jetzt hier zu sein. In der Gemeinschaft von Christen, von Menschen, die erfahren haben, dass Jesus wirklich Leben verändert. Und an dem Sonntagmorgen unterschrieb er das mit seinem eigenen Zeugnis. Die Wahrheit Jesu über unser Leben ist die Wahrheit, die Menschen hilft und heilt. Wir sind von Gott, vom Vater geliebt und darum gibt es Hoffnung. Das erleben offenbar sogar Atheisten, die bis dahin überhaupt gar nicht geglaubt haben, dass es einen Gott gibt. Die überzeugt waren, dass das alles Hirngespinste sind. Vor Jesus muss ich kein Versteck spielen, mich besser oder schlechter machen, als ich bin. Er weiß die Wahrheit über mich. Ich bin von Gott geliebt. Und weil er mich liebt, und zwar so liebt, wie ich bin, hat er seinen Sohn für mich gegeben. Und er möchte heil machen, was mein Leben zerstört, was mich fesselt, was mich bindet. Er kann frei machen und verändern. Und darum ruft Jesus uns zuallererst: Folgt mir nach, bleibt bei mir, seid in meiner Nähe. Diese Neuausrichtung ist keine Sache, die wir irgendwann ein für alle Mal abgeschlossen haben, solange wir hier auf dieser Erde unterwegs sind. Das merken wir immer wieder, wenn wir in Herausforderungen, Anfechtungen, in Schwierigkeiten kommen. Im Unterwegssein und Unterwegsbleiben mit Jesus wachsen wir. Er gestaltet uns um in sein Bild. Wir können mehr und mehr Menschen werden, deren Leben diesen Herrn widerspiegelt. Und darum ist es Jesus wichtiger, dass wir bei ihm sind, als dass wir auf eigene Faust etwas für ihn tun. Wenn wir bei ihm sind, wenn seine Kraft, sein Leben durch uns fließt, dann werden Dinge möglich, die wir uns nicht hätten träumen lassen. Versöhnung, Heilung, Veränderung, ein kleines Stück Himmel schon auf dieser Erde. so wie es dieser ehemalige Sekretär der Atheistenvereinigung in Kenia erfuhr. Folgt mir nach, bleibt bei mir. Wir schließen mit einem Gebet noch einmal von Mutter Teresa, und wer das möchte, den lade ich ein, das für sich im Stillen mitzubeten. In einem Morgengebet betete sie so: Zu dir, Jesus, bin ich gekommen, um dir nahe zu sein, bevor ich meinen Tag beginne. Lass deine Augen eine Weile auf den meinen ruhen. Lass mich dann mit der Gewissheit deiner Freundschaft an die Arbeit gehen. Erfülle mein Herz, damit ich die Wüste des Lärms überstehe. Erfülle selbst meine verborgensten Gedanken mit deinem gesegneten Licht und gib mir die Kraft für die Menschen, die mich heute brauchen. Amen.